Was Tübingen bewegt.
Unter der Rubrik Das Sprachrohr kommen die Leser und Leserinnen des Schwäbischen Tagblatts Tübingen zu Wort.
Ein Leserbrief vom 19.01.2021. Matthias Pfander, ein Arzt, hat einen Vorschlag dazu, was ÄrztInnen mit dem Honorar anfangen könnten, das sie für Covid-19-Impfungen erhalten. Weil es für ÄrztInnen weit höher ist als andere Pflegekräfte, sieht er darin die Möglichkeit, eine ungerechte Situation individuell zu lösen.
Mit großer Aufmerksamkeit habe ich die Diskussion zum Impfhonorar verfolgt, da ich als Hausarzt und Impfender selbst betroffen bin. Von Anbeginn hat mich die Höhe des Honorars beschäftigt. Zum einen wegen der Diskrepanz zwischen Ärzteschaft und den weiteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, zum anderen geht es für mich aber auch um die Frage einer gesamtgesellschaftlichen und globalen Solidarität in der Corona-Krise. Sicher tragen wir Ärzte und Ärztinnen gerade sehr viel Verantwortung und Risiko. Wir haben aber auch das Glück, nicht unter wesentlichen Einkommenseinbußen zu leiden und einen schönen und vor allen Dingen krisensicheren Beruf auszuüben. Ganz im Gegensatz zu vielen Menschen in unserer Gesellschaft, die von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und existenziellen Sorgen betroffen sind. Noch dramatischer ist die Situation andernorts. Angesichts dieser Umstände wäre es für mich bedrückend, an der Corona-Pandemie zusätzlich zu verdienen. Deswegen hoffe ich, dass sich viele Ärzte und Ärztinnen dem Vorschlag anschließen, das Impfhonorar zu spenden, zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen, die global gegen Corona und dessen Folgen kämpfen und sich für eine weltweit gerechte Impfstoffverteilung einsetzen.
21.01. Nils Antes aus Tübingen betont, dass Sonnenenergie ein sehr wichtiger Bestandteil einer konsequenten Energiewende ist. Er wünscht sich jedoch eine Konzeption, die nicht im Konflikt zwischen Landwirtschaft, Klimawende und Artenschutz steht.
Nun beginnt also auch auf dem Einsiedel die Planung einer Photovoltaikanlage. Der Solarpark am Aubrunn in Tübingen ist längst beschlossen. Für das Neckartal wird über weitere Vorhaben gemunkelt. Und der Landschaftsplan der Stadt Rottenburg erkennt großzügig Eignungsflächen für Photovoltaik im Außenbereich. Ganz klar, Sonnenenergie ist unverzichtbarer Bestandteil einer konsequenten Energiewende. Aber die Anlagen gehören allen technischen Herausforderungen zum Trotz aufs Dach. Auf Äckern, Wiesen oder eben künstlichen Gewässern, die auch als Lebensraum dienen, haben die nichts verloren. Ich vermisse eine transparente Konzeption von Region, Landkreis und Stadt, die der Solarenergie im Innenbereich Vorrang gibt. Scheibchenweise startende Einzelplanungen auf Freiflächen erzeugen absehbar und völlig ohne Not Konflikte zwischen Landwirtschaft, Klimawende und Artenschutz. Die Energiewirtschaft spricht gerne vom Nutzen der Solarparks für den Artenschutz. Das ist Humbug. Die Anlagen werten nicht etwa zuvor intensiv genutzte Ackerflächen auf. Stattdessen wirken sie auf Grenzertragsstandorten fatal auf vormals artenreiche Tiergemeinschaften. Vom steigenden Flächendruck ganz abgesehen.
Luise Rudnick aus Tübingen hätte sich gewünscht, dass der Inhalt des Artikels mit KI gemeinsam in die Zukunft Antworten auf grundlegende Fragen zu dieser Technologie liefert. Die Stadträte hätten sich intensiver damit auseinandersetzen müssen, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Mit KI gemeinsam in die Zukunft, hieß die Schlagzeile im Tagblatt. Und fast alle Stadträte stimmten am 14. Januar vorauseilend das übliche Loblied an. Dabei wird seit Beginn der Entwicklung dieser Technologie tunlichst vermieden, auf den Grund gehende Fragen zu stellen und sie auch ehrlich zu beantworten. Welche Zukunft? Wozu wird künstliche Intelligenz benutzt? Wo ist sie nutzlos, inhuman und gefährlich? Wie steht es mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Waffenindustrie? Warum werden öffentliche Gelder ausgerechnet in solche Forschungen gesteckt, die wegen üppiger Unterstützung durch die Wirtschaft ohnehin keine Not leiden? Warum dieser Branche das Vorrecht auf städtisches Baugrund einräumen? Wenn unsere Stadträte aufrichtige Schritte in eine gemeinsame Zukunft machen wollten, müssten sie sich vor jeder Abstimmung gewissenhaft mit allen Aspekten der Materie auseinandersetzen und erst danach entscheiden. Nur so würden sie ihrer Verantwortung von den Wählern gerecht. Aber auch diesmal fand natürliche, intelligente Geistesarbeit anscheinend nicht statt. Ausnahme die Stellungnahme von Frau Elwart, Tübinger Linke.
Mit der Aufarbeitung der faschistischen Verbrechen hat sich die Stadt Tübingen sehr schwer getan. Deshalb spricht Joachim Zierock aus Tübingen Lob an die Historikerin Benigna Schönhagen und Hans-Joachim Lang aus, mit deren Hilfe auch noch nach so vielen Jahren auf dem Gräberfeld X den Opfern des Faschismus gedacht werden kann.
Gut, dass mit Hilfe unter anderem der Historikerin Benigna Schönhagen und des Journalisten Hans-Joachim Lang auch 75 Jahre nach Ende des deutschen Faschismus die Ermordeten durch das Gedenken auf dem Gräberfeld X nicht vergessen sind. Nur durch eine Bürgerinitiative konnte diese Gedenkstätte gerettet werden. Die Stadt und Universität Tübingen tun sich bis heute schwer mit der Aufarbeitung der faschistischen Verbrechen. Die Täter dominierten zu lange das Wegsehen, verschweigen und relativieren, teilweise bis heute. Oftmals wurden die Täter nach einiger Zeit des Schweigens durch Namensgebungen für Straßen, Gebäude oder mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Mit dem Gedenken an die Opfer sollten immer auch die Lehren aus der Geschichte gezogen werden. Deshalb veranstaltet die Gesellschaft Kultur des Friedens, GKF, bereits seit 1988 ein Gedenken, Erinnern für die Zukunft am Gräberfeld X, um auf den gegenwärtigen Rassismus, Antisemitismus, faschistische Tendenzen und die zahlreich geführten Kriege hinzuweisen. Die GKF hatte anlässlich ihrer Gründung am 8. Mai 1988 auf dem Gräberfeld X unter anderem mit Carola Bloch, Christa Wolf, Mikis Theodorakis, Walter und Inge Jens eine Friedenslinde gepflanzt. Eine kleine Gedenktafel soll diese Anliegen lebendig halten.
Das Kaufhaus Zinser steckt in einer Krise. Durch den Lockdown fällt die Einnahmequelle weg und bisher gab es keine der Unterstützungspakete für das Modehaus. Weil die Branche das Jahr in Saisons einteilt, kann man sagen, dass die Weihnachtssaison zwar kurz, aber dafür normalerweise ertragreich gewesen wäre. Carsten Schuffert aus Tübingen macht auf ein Zitat aus dem Artikel dazu aufmerksam.
Wir handeln mit verderblichen Gütern, sagte Zinser Co-Chef Steffen Mächtle im Tagblatt-Artikel vom 14. Januar. Unbenommen der Tatsache, dass es schlimm ist, wenn ein lokales Modehaus seine Waren nicht verkaufen kann und ich Zinser und allen Modeanbietern der Stadt das Allerbeste wünsche, muss der vorgenannte Satz hinterfragt werden, der in der Modebranche gerne artikuliert wird. Hier macht sich die Folge von Fast Fashion bemerkbar, die Modeindustrie immer weiter auf die Spitze treibt und die wir Kunden und Kundinnen unterstützen. Gab es in meiner Kindheit noch 4 Kollektionen pro Jahr, so sind es heute bis zu 16. Die Folge davon ist eine Wegwerfmentalität, unzumutbare Arbeitsbedingungen in den asiatischen Produktionsstätten, eine enorme Umweltverschmutzung durch pestizidgeschwängerten Baumwollanbau und Unmengen färbender Chemikalien. Wollen wir wirklich so weitermachen? Schön wäre, wenn wir die aktuelle Krise zum Umdenken nutzen könnten, anstatt im immer weiter so zu verharren.
Die Mutter und Leserbriefautorin Katharina Borchers aus Tübingen erkennt an, dass der Schulbesuch auch Spaß machen muss, um erfolgreich zu sein und Homeschooling für die Eltern eine Herausforderung ist. Eltern, die ihre Kinder selbst unterrichten müssen, können diese Leistung nicht immer erbringen, auch die Möglichkeit zur Sozialisation nicht. Sie bittet darum um die Öffnung der Grundschulen.
Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Tübingen sinkt. Stand 19. Januar auf 69,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Trotzdem ist eine Schulöffnung in weite Ferne gerückt, nach den Faschingsferien. Dabei ist Schule vor allem in den unteren Klassen mehr als reine Wissensvermittlung. Es geht um Sozialverhalten, Gruppenbildung, die Freude an der Schule zu gewinnen, das Lernen zu lernen. Wie soll ich als Mutter meiner Erstklässlerin beibringen, wie man geheime Buchstaben findet, ohne ihr alles vorzusagen? Wie soll ich ihr vermitteln, dass gerade alle Kinder aus ihrer Klasse die Aufgaben bearbeiten müssen? Wie soll mein Kind durch ihre Klassenkameraden lernen, zu erklären, angespornt werden, noch ein bisschen mehr zu malen? Bitte öffnet zumindest die Grundschulen und wenn es nur im Wechselbetrieb ist. Kinder brauchen die Schule. Es ist kein Ersatz, zu Hause Arbeitsblätter bearbeiten zu lassen, oft mit einem Elternteil daneben, das irgendwann die Geduld verliert und nur noch drängelt. So werden die Kinder keine Freude am Lernen bekommen. Alles, was Schule ausmacht, geht verloren und vielleicht für mehrere Klassen die Freude an der Schule.